Wir sind im letzten Gottesdienst dieses Jahres. Und wenn ich zurückschaue, was für ein verrücktes Jahr ist das gewesen, das wir jetzt miteinander erlebt haben. Wirklich bis ganz Außergewöhnliches. In Deutschland gibt es eine Band, die hat sich jetzt kürzlich aufgelöst. Die hieß die erste allgemeine Verunsicherung. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt. Das war so eine 80er-Jahre-Spaßband und die hat sich jetzt 2019 aufgelöst. Aber ihr Name, finde ich, der passt ganz genau jetzt in die Situation rein. So die allgemeine Verunsicherung, die wir um uns herum erleben. Und ich glaube, dass Corona natürlich da einen ganz großen Anteil davon hat, dass wir so diese Unsicherheit erleben. Sind das die richtigen Maßnahmen, die getroffen werden? Welche Maßnahmen gelten momentan? Also wir als Prediger sind auch dauernd dran gewesen. Jetzt sagt der Bund wieder etwas, dann sagt der Kanton wieder etwas. Jetzt ist der Bund wieder nachgelegt und dann zieht der Kanton wieder. Was ist jetzt? Was gilt jetzt? Ich wohne in Deutschland, nochmal andere Regeln und du bist dauernd irgendwo am Überlegen, was ist jetzt richtig? Was gilt jetzt? Ist es überhaupt richtig, was wir da machen? Halte ich mich selber mit dran? Wie bewerte ich das? Wie andere sich verhalten? Das finde ich ist ein ganz schwieriges Umfeld, wenn man sich dann vielleicht sogar fragt, haben diejenigen, die das alles nur für so eine verkappte Krise beurteilen, haben die recht, sind die Verschwörungstheorien, die wir hören, ist da vielleicht auch etwas dran, was stimmt wirklich? Und ich glaube auch bei uns in der Gemeinde, so im christlichen Umfeld, erleben wir das ähnlich. Also es gibt Leute, die sagen, ich berufe mich auf Psalm 91, da sagt der Herr zu, dass wir als seine Kinder keinen Schaden nehmen werden und mir kann nichts passieren, ich bin auf der sicheren Seite. Dann gibt es andere, die sagen, in der Bibel ist uns nirgendwo als Christen verheißen, dass wir körperlich unversehrt leben werden, sondern wir werden alle an irgendeiner Krankheit, an irgendeiner Schwäche mal sterben. Dann kommt schnell mal der Antichrist, dann kommt die Endzeit, die natürlich dauernd irgendwo beschwört wird. Und wir stehen irgendwo mittendrin in der Unsicherheit. Wir erleben das dann auch um uns herum, wenn Kurzarbeit herrscht, wenn Homeoffice herrscht oder dran ist, wenn die ersten Betriebe Konkurs machen. Und natürlich fragt man sich, wie geht es dann auch für mich weiter? Und ich finde, das ist eine ganz schwieriges Umfeld, in dem wir momentan leben. Und heute Morgen, ich werde euch keine Antwort eindeutig darauf geben können, ist völlig klar. Aber ich möchte euch mitnehmen in einen Brief, den Paulus an seinen Nachfolger, kann man so sagen, Timotheus, geschrieben hat und der in einer ähnlichen unsicheren Umbruchsituation geschrieben ist. Damit ihr den Vers gut einordnen könnt, möchte ich noch ein kleines bisschen über dieses Umfeld, in dem der Vers entstanden ist, ausholen. Paulus ist momentan in Rom, er ist gefangen, er befindet sich zu dem Zeitpunkt während der Gerichtsverhandlung gegen ihn und es sieht so aus, als ob die schlecht für ihn ausgehen wird. Und das ist tatsächlich dann auch so gekommen. Dann haben wir Timotheus, er ist ein junger Mann, der durch Paulus zum Glauben gekommen ist, der mit ihm unterwegs war und Paulus hat ihn trainiert, hat ihm vieles beigebracht. Sie haben ein sehr inniges Verhältnis miteinander gehabt, lesen wir immer wieder da. So eine Art Vater-Sohn-Beziehung fast. Auch die Mutter und die Großmutter von Timotheus ist durch Paulus gläubig geworden. Und Paulus sieht, die Zeit für Timotheus wird schwierig. Timotheus hat die Nachfolge von Paulus angetreten in der größten damaligen Gemeinde, die es gab, in Ephesus. Und er war dort Gemeindeleiter. Und Paulus hat festgestellt, dass sich viele Christen von Paulus distanziert haben. Man nimmt an, wahrscheinlich, weil er in der Gefangenschaft war. Und also der Leiter, der im Knast sitzt, irgendwie, da distanziert man sich dann eher, zieht sich zurück, weil man will ja nicht, dass sein, in Anführungsstrichen, schlechter Ruf auf einen zurückfällt. Und das hatte dann auch Folgen für Timotheus, dass er immer mehr in der Gemeinde isoliert war und dass seine Wirkung als Leiter und als Autoritätsperson da auch immer mehr abgenommen hat. Und Paulus merkt, das wird schwierig in dieser unsicheren Situation, in dieser Umbruchsituation. Er selber als Leiter nicht mehr am Ball, der eingesetzte Leiter auch ein bisschen wackelig unterwegs. Er schreibt dann zwei Briefe an ihn und im ersten Brief gibt er ihm viele leiterschaftliche Hilfen. Man könnte sagen, Paulus ist für den Timotheus so eine Art Coach gewesen, so eine Art Mentor, und er gibt ihm seine Leiterschaftsprinzipien weiter. Und im zweiten Timotheus versucht er ihm dann noch mehr in dieser Umbruchssituation Mut zu machen und ihm beizustehen in dieser unsicheren, wackeligen Situation. Und in diesem Umfeld schreibt er im zweiten Timotheus im ersten Kapitel, gerade im Vers 7, Folgendes. Da schreibt er: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Also nicht einen Geist der Angst. Die Übersetzungen übersetzen das sehr unterschiedlich, einerseits mit Verzagtheit, andererseits aber auch mit Begriffen wie Furcht, wie Feigheit, wie Zaghaftigkeit, Mutlosigkeit. Der Begriff wird sogar mit Angst übersetzt. Also Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit, der Furcht, der Feigheit, der Angst gegeben. Das ist nicht die Charaktereigenschaft Gottes, Angst zu haben. Und vielleicht erinnert ihr euch selbst an Situationen, wenn du Angst hast, dann führt das oftmals zu Schweißausbrüchen, man stellt die Nackenhaare, man wird aggressiv vielleicht. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich als Klavierschüler, gab es immer so ein Vorspielen, wo man dann vor den Eltern und später dann auch vor Publikum Dinge, die man gelernt hat, vorspielen musste. Ich habe regelmäßig ganz nasse Finger gekriegt, vor lauter Angst. Ist mir der Angstschweiß im wahrsten Sinn des Wortes auf den Fingern gestanden. Ich musste immer, bevor ich gespielt habe, erstmal die Hände irgendwie die Finger abtrocknen. Dann habe ich angefangen mit Zittern, weil ich so aufgeregt war. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn du am Klavier sitzt, wenn du nasse Finger hast und zitterst und vielleicht halber krampfst, weil du Angst hast, du kannst ja nicht mehr spielen. Und du bleibst weit hinter dem, was du könntest, zurück, weil dir die Angst einen Strich durch die Rechnung macht. So typische Prüfungsangst kennt ihr wahrscheinlich auch, gell? Die einen einfach da blockiert. Das ist mühsam, das ist schlimm. Und an der Stelle macht Paulus ganz klar, Gott hat uns nicht diesen Geist der Angst gegeben, der verkrampft. Erwachsene, die spät mit dem Skifahren anfangen, habt ihr vielleicht auch schon beobachtet. Wenn die Angst haben, die krampfen, und wenn so Erwachsene dann verkrampft den Berg runterfahren, da braucht es nur eine Kleinigkeit und zack, kennt die sich irgendwie schon den Knochen verstaucht oder irgendwas gebrochen. Stell so ein Kind auf die Skier, das keine Angst hat, das steht auf den Skiern und das fräst den Berg runter und es passiert nichts, weil sie keine Angst haben, weil sie locker sind, weil irgendwie so ein Urvertrauen da ist. Aber Angst blockiert und Angst verkrampft. Und das ist nicht das, was Gott will. Interessant finde ich, wir finden den Aufruf in der Bibel, fürchte dich nicht. Also Statisten haben das nachgezählt, ich nicht. Diese Aufforderung 365 Mal genau in der Bibel vorkommt. Ich finde das sehr interessant und es drängt sich ja förmlich auf, ist ja logisch. Für jeden Tag, also andauernd, ich finde, das unterstreicht das so gut. Fürchte dich nicht, Das ist das, was Gott will. Nicht, dass wir Angst haben, sondern dass wir uns nicht fürchten. Und durch die ganze Bibel sehen wir das. Zum Beispiel bei Abraham, der noch als alter Mann aufgebrochen ist und zu neuen Ufern mit seiner ganzen Familie unterwegs war. Wir lesen von Hagar, die mit ihrem Sohn unter dem Busch in der Wüste lag und beinahe gestorben ist. Und ihr wird zugesprochen, fürchte dich nicht. Wir haben das jetzt gerade kürzlich in der Weihnachtsgeschichte gelesen, bei Maria und dem Engel, wo der Engel zu ihr spricht, fürchte dich nicht. Die Hirten haben die gleiche Aufforderung bekommen. Später die Frauen am Grab, als Jesus am Ostermorgen auferstanden war, wird zugesprochen, fürchtet euch nicht. Und selbst ganz am Schluss in der Offenbarung finden wir wieder diese Aufforderung, fürchtet euch nicht. Ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Also Gott ist immer da. So wie dieses Bild mit den Alpen, auch wenn wir die Alpen nicht sehen, auch wenn es neblig ist. Paulus erinnert uns dran, da natürlich speziell den Timotheus dran. Denkt dran, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern er hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Er hat uns gegeben einen Geist der Kraft. Und im Englischen finde ich das Wort, das drückt das so schön aus, Power. Er hat uns Kraft gegeben, Power. Im Griechischen, im Original, steht dort das Wort Dynamis. Also Dynamik. Da ist Bewegung, da ist Stärke, da ist Dynamit, hat den Namen auch mit an der Stelle davon. Im Lateinischen steht da Potentia und im Deutschen hat das natürlich den Ursprung des Wort Potenzial oder Potenz. So ein potenter Sportwagen, 300 PS, 400 PS, da ist einfach Kraft da. Und es ist, finde ich, manchmal natürlich auch schwierig, wenn Paulus Timotheus sagt, hey, Gott hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Was mache ich denn, wenn ich in einer Situation stecke, wo ich diese Kraft eben nicht spüre, wo ich Unsicherheit um mich herum spüre, wo ich merke, mir brechen die Nachfolger weg, wie jetzt beim Timotheus in der Gemeinde. Was mache ich denn dann? Wie komme ich an diese Kraft dran? Und Paulus spricht an einer anderen Stelle zu den Korinthern, einer anderen Gemeinde im Neuen Testament. Das zitiert er Gott, der sagt, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Also gerade dann, wenn du dich selber schwach fühlst, wenn du selber den Eindruck hast, ich kann es nicht, ich schaffe das irgendwie nicht, ich spüre die Kraft irgendwie nicht, dann darfst du dich, dann sollst du dich daran erinnern, dass Gottes ungezähmte, unlimitierte Kraft in dir mächtig ist. Paulus formuliert das sogar noch zugespitzter später. Er sagt, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Also er treibt das quasi noch auf die Spitze und sagt, ich rede extra über meine Schwachheit. Ich bin schwach, jawohl, weil dann noch viel deutlicher wird, wie groß die Kraft Gottes ist. Und ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Bild. Wenn wir uns vergegenwärtigen, ich denke, das zeigt dieses Bild ganz schön, dass Gottes Kraft weit über meiner eigenen ist. Und dass, wenn ich mich klein fühle und den Eindruck habe, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, er ist hinter mir, er ist so viel größer, er ist so viel mächtiger. Und ich darf mich, ja, ich muss mich auf seine Kraft berufen, weil er mächtig ist. Paulus sagt dann an einer anderen Stelle, zu den Ephesern, das ist genau diese Gemeinde, in der Timotheus als Gemeindeleiter am Ball ist. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Und mir ist an der Stelle das Wort beschenken ganz besonders wichtig. Also diese Kraft, die wir von Gott her erleben, die kann ich nicht selber machen. Ich kann nicht selber mich nach vorne treiben und sagen, los jetzt, komm, stell dich nicht so an und mach jetzt und vertrau, sondern da steht ganz bewusst, formuliert er das, mit Kraft beschenken. Du darfst zu Gott kommen und sagen, hier bin ich. Ich bin schwach, es ist so. Und wir hatten ja gerade an Weihnachten den Vergleich Geschenk. Du darfst dastehen und sagen, Gott, bitte beschenk mich, gib mir das. Ich kann mir das auch nicht verdienen. Ich kann nicht irgendwie entsprechend gut handeln und dann bin ich so weit, sondern du kannst das schenken. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern er hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Und er hat uns einen Geist der Liebe gegeben, schreibt Paulus gerade als Nächstes. Und es ist logisch, gell? Das geht euch wahrscheinlich auch so. Wenn man Paulus hört und wenn man Liebe hört, an was denkt man dann? Was fällt euch als Erstes ein? Genau, 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, ist mir auch gleich aufgeblitzt irgendwie, als ich darüber nachgedacht habe. Und ich lese euch ein paar Verse vor, wo Paulus über diese Liebe spricht. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Das sind wirklich ganz berühmte Worte, die Paulus gesprochen hat. Und an der Stelle, wenn ich mir die Liebe anschaue, so wie er sie beschreibt, kann ich die alleine machen? Kommt das allein aus mir raus? Schaffe ich das? Das kann ich vergessen. Das schaffe ich nie und nimmer allein. Sondern das schaffe ich nur dann, wenn ich zu ihm komme und wenn ich mich von ihm beschenken lasse mit dieser Liebe. Vielleicht ein kleines Beispiel. Renate und ich, wir sind jetzt über 30 Jahre verheiratet. Uns kommt immer wieder dazu, dass wir irgendwie zusammenrasseln und irgendetwas nicht funktioniert und wir Stress miteinander haben. Ich mache es meistens so, dass ich, wenn es gekracht hat, ich gehe raus in den Garten und gehe da quasi im Bild gesprochen ausrauchen, meine Hitze und mal auslüften. Und meistens ist es so, wenn ich dann im Garten, wenn ich spazieren gehe, dann bete ich und dann sage ich auch Gott, sorry, tut mir leid, dass ich das nicht auf die Reihe kriege und was weiß ich. Sag ihm das einfach, was los ist und bitte ihn dann auch um Vergebung und um Hilfe, dass ich das auf die Reihe kriege. Und es ist glücklicherweise oft so, dass er nach einer gewissen Zeit mir die Freiheit schenkt und ich zu Renate gehen kann und sagen kann, du, sorry, tut mir leid, ich habe es wieder nicht auf die Reihe gekriegt, mir ist da wieder, vergib mir. Und ich weiß, dass Gott mir vergibt und ich bin extrem dankbar, dass auch Renate mir vergibt und mir wieder weiter vorangehen können. Ich bin so froh, dass ich hier angeschlossen sein darf an so einem Pool der Liebe, auch dann, wenn ich selber nimmer kann, auch wenn ich es nimmer auf die Reihe kriege, dass Gott immer wieder hilft, noch einen Schritt weiter zu gehen. Es gibt so im frommen Bereich den Ausspruch, wenn du hinfällst, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Da steckt hier so ein bisschen da dahinter. Also wenn es nicht mehr geht, dann aufstehen, auf Gottes Vergebung und seine Kraft vertrauen und weitergehen. Dann lesen wir auch noch, Gott hat uns einen Geist der Besonnenheit gegeben. Und das wird oft auch übersetzt mit Zucht oder mit Selbstbeherrschung. Ich finde, Besonnenheit ist eigentlich ein sehr schöner Begriff, der uns hilft quasi, Liebe und Kraft ins richtige Verhältnis zu bringen. Denn wenn wir alleine Kraft ohne Liebe sehen, dann ist das einfach zerstörerisch. Kraft ohne Liebe, einfach nur Gewalt ist zerstörerisch. Ich habe euch ein kleines Video zusammengeschnitten, wo wir Naturgewalten sehen. Schaut euch das mal an. Das letzte war so eine Atombomben-Explosion bei einem Test hinter einem Schiff. Also wir sehen im Prinzip geballte Kraft. Und wenn die nicht mit Liebe gepaart ist, dann ist die zerstörerisch. Wenn du eine Schraube irgendwo reindrehst, vielleicht eine Edelstahlschraube, und du drehst einfach bis es wirklich nicht mehr geht, du reißt den Kopf ab. Also ohne Verständnis, ohne der Besonnenheit, einfach pure Gewalt zerstört. Wenn du ein schönes Essen würzt, dann finde ich, ist das toll und dann schmeckt das fantastisch. Wenn du dich aber mit Salz dermaßen übertust und einfach unkontrolliert reinkippst, weil mehr besser ist, dann wird das ganze Gericht versaut. Ein Sportwagen, der 400 PS hat, der braucht eine Anti-Schlupfregelung, dass er die Gewalt, die der Motor bringt, gemindert quasi auf die Straße bringt und das überhaupt in Bewegung umsetzen kann. Das heißt, es braucht unbedingt die Liebe als Ergänzung zu dieser Kraft. Auf der anderen Seite ist es aber genauso, Liebe ohne Kraft ist wirkungslos. Also so ein bisschen romantisches Gefühl und du bist irgendwo am Strand und alles ist rosarot und es ist schön du fühlst dich wohl miteinander. Es wird richtig kitschig, gell? Und es ist alles süß und schön und die rosaroten Wolken, auf denen du schwebst und so. Und dann kommt die Hochzeit und es gibt nichts Größeres als dein Partner und es ist einfach nur romantisch, es ist einfach nur Liebe. Manche von euch kennen das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wenn mal so die rosarote Wolke dann zu sinken beginnt und irgendwann auf der Realität des Alltags aufschlägt, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Also Liebe ohne Kraft und ohne Entschlossenheit geht auch nicht, ist einfach kraftlos, ist wirkungslos. Deshalb brauchst du die Besonnenheit. Und deshalb wünsche ich dir jetzt auch besonders im Blick auf das neue Jahr, dass du dich selbst zu Gott hin öffnest und sagst, ich will deine Kraft. Ich brauche deine Kraft, denn ich bin schwach. Und ich brauche und ich will deine Liebe. Ich schaffe das nicht allein. Und gib du mir die Besonnenheit, das gut miteinander einzusetzen. Und ich bin überzeugt davon, dass das damals Timotheus geholfen hat. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch uns helfen wird, mutig und entschlossen und irgendwo innerlich auch mit einem gewissen Maß an Ruhe in das neue Jahr zu gehen. Das wünsche ich euch. Vater im Himmel, ich danke dir für die Sicherheit, dass du unsere Kraft bist. Ich danke dir dafür, dass ich weiß, dass deine Liebe unerschöpflich ist. Und ich danke dir, dass du mit uns durch das neue Jahr gehen wirst. Ich danke dir für all die Erfahrungen, die wir jetzt auch machen konnten im Vergangenen. Aber bete, dass du uns jetzt diesen Mut und die Zuversicht, die wir jetzt auch gerade in diesem Lied gehört haben, mitnehmen in das neue Jahr. So segne ich euch im Namen des Vaters, des Allmächtigen, Großen, souveränen Königs. Ich segne euch im Namen von Jesus, der euch befreit hat, vergeben hat. Und ich segne euch im Namen vom Heiligen Geist, der euch an der Hand nimmt, der euch führt, der euch immer wieder an Gottes Größe und an seine Möglichkeiten erinnert. So segne ich euch im Namen von unserem dreieinigen Gott. Amen.